Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Ich freue mich total, weil ich heute eine Gästin habe. Ich möchte schon ganz, ganz lange mit dir reden. Über Gründung, über Aufbruch, über Unsicherheit, über alles Mögliche. Jele Mailänder, herzlich willkommen hier im Gründercast.
Ja, danke Björn und danke Sebastian. Es ist super hier zu sein, ich freue mich.
Genau, also witzigerweise bei der Vorbesprechung mit Sebastian habe ich gesagt, weißt du was Sebastian, was mir das erste Mal so richtig auffällt? Das Ding heißt Gründercast, weil es irgendwie gut klang. Aber wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich GründerInnencast heißen müsste. Und das ist total doof. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, natürlich. Mir ist es wirklich aufgefallen. Okay. Also mir ist es direkt ins Auge gesprungen. Aber Björn, auf der anderen Seite, ne, wie blöd klingt denn Gründerinnencast? Und wenn du dann noch den sprachlichen Gap machst, also dann bist du irgendwie raus. Also ich finde es okay, dass es Gründercast heißt. Solange ich sie auf dem Schirm habe, dass wir auch Gründerinnen gibt, ist doch gut.
Ja, voll. Also genau. Der Klaus ist ja heute nicht da, aber Sebastian, Klaus und Björn, ja, juhu, drei Männer. Wir haben es auf dem Herzen irgendwie mit Gründung und darüber zu reden. Aber ja, klar, Gründerinnen gibt es viele, genau, und es gibt sie ja irgendwo, vielleicht in der Wildnis oder so. Apropos Wildnis. Jele, wenn man so ein bisschen mit dir unterwegs ist, vielleicht auf Instagram oder mal irgendwie ein Buch von dir in der Hand hatte, fällt einem auf, dass du ganz viel unterwegs bist und dass du da ganz viele Schuhe trägst. Magst du mal von deinen Schuhen und wohin die dich tragen, so ein bisschen erzählen, so welche Schuhe du so anhast?
Ja, das ist wirklich so. Also das wird mir öfter mal gefeedbackt, dass auf meinem Instagram-Kanal viel Füße und Schuhe zu sehen sind. Das war nie Absicht, aber ich glaube, ich habe tatsächlich eine Affinität zu meinen Füßen. Erstmal, ich musste die ein bisschen eine Weile annehmen lernen, weil die sind jetzt, also ich finde meine Füße nicht sehr hübsch, aber ich verbinde mit meinen Füßen eine geistliche Wahrheit, nämlich, dass sie mich gründen und dass auf meinen Füßen eigentlich mein ganzes Sein steht. Und ich habe erst vor wenigen Jahren verstanden, dass meine Füße auch ganz empfindsam sind und empfindlich sind. Und seitdem habe ich da einen ganz eigenen Zugang und vielleicht poste ich deshalb quasi unterbewusst auch viel von meinen Füßen oder Schuhen. Und ich habe auch wirklich sehr viele unterschiedliche Schuhe, nicht weil ich eine Frau bin und deshalb ganz viele in Rot, Blau, Grün und Gelb brauche, sondern weil ich wirklich, ich finde, ich habe viele Hobbys. Also das sind die Rennradschuhe mit den Clickies drin, das sind die Mountainbike-Schuhe mit Klicksystem, sind gute Wanderschuhe, das sind Trekking-Schuhe, das sind Trailrunning-Schuhe, die habe ich jetzt neu, guter Jogging-Schuh, also alles, was ich irgendwie draußen machen kann und was nach Bewegung riecht, ist super, das sind Langlauf-Ski drin, das sind vor allem Skitouren-Schuhe drin, weil ich einfach Skitouren ist das höchste meiner Gefühle, Kletterschuhe, weil ich gerne klettern gehe. Aber natürlich sind da auch die High Heels drin, ne? Wenn ich mal einen Vortrag halte oder so. Das macht auch was auf der Bühne. Deshalb ist es, glaube ich, ich glaube, das trifft viel von meinem Leben, wenn man so durch mein Schuhregal guckt, ja.
Ja, genau. Zeig mir deine Schuhe und ich sag dir, wo du überall warst oder so ähnlich in der Richtung. Ja, aber ist doch total genial. Ich meine, da war ja auch ein super Wort. Du hast gesagt, deine Füße gründen dich. Ja, also könnten wir direkt schon über Gründung und Gründen und so weiter reden und was das mit den Füßen zu tun hat. Aber ich bleibe jetzt also auch mal bei den Sachen, die du mit den Händen machst. Da kletterst du ja nicht nur, sondern du hast auch drei Bücher geschrieben. Magst du mal was zu deinen drei Büchern sagen?
Also das ist interessant, weil ich habe schon immer eine Affinität für Sprache. Ich liebe Sprache, und ich lese sehr, sehr gerne und auch sehr viel. Vieles auch parallel. Ich habe auch so Lesezeiten, die ich mir so eingerichtet habe. Aber ich wäre, glaube ich, jetzt vor einigen Jahren nicht auf den Gedanken gekommen, selbst noch ein Buch zu schreiben. Da kam eine Lektorin von STM auf mich zu und ich so, boah, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Job, ich habe irgendwie ganz schön viele Ideen. Also ein Buch zu schreiben ist nicht. Und dann musste ich aber aufgrund von einer komplizierten Schwangerschaft sehr lange liegen auf dem Sofa. Also es waren 4 Monate, die ich liegend verbracht habe. Und dann dachte ich, jetzt hast du auch Zeit, jetzt kannst du ein Buch schreiben. und habe mein erstes Buch über Mystik geschrieben, und zwar kein Buch über, sondern meine eigene Erfahrung, die ich hatte mit einem Bruch, mit einer Krise in meinem Leben und wie mir Jesus darin begegnet ist und was es für mich bedeutet, dass Jesus in mir lebt. Ich habe da so ein Bild entworfen von einer Landschaft, wo ich Jesus in meinem Herzen begegne. Und das Buch, ich habe mir das tatsächlich einfach von der Seele geschrieben und so auch für mich das theologisch nochmal durchdacht, was es bedeutet, dass Jesus wirklich in mir lebt. Und das ist schön geworden, ist ein ganz schönes Buch geworden, auch dank des Verlags und der damaligen Lektorin. Und das hat auch wirklich eingeschlagen. Also das haben sehr viele Leute gelesen, lesen das bis heute, Herzheimat, dort ankommen, wo Gott auf dich wartet. Und da hat dann der Verlag gesagt, naja, kannst du gleich nochmal ein Buch schreiben? Und da dachte ich mir, jetzt habe ich 3 Kinder und habe immer noch viel zu tun und immer noch viele Projekte. Und dann kam der Lockdown und es haben sich einige Termine eben sind weniger geworden. Da dachte ich mir, ach, das kannst du das Buch schreiben. Und habe dann, wenn Gott zum Aufbruch ruft, geschrieben. Das ist eine geistliche Wegbegleitung für Leute, die in einem Gründungsprozess drin sind. Also eigentlich genau euer Thema. Und ich habe festgestellt, dass wir wenig darüber sprechen, was das mit uns macht, wenn wir gründen, wenn wir allein sind, wenn wir vielleicht auch unsicher sind. Ich habe viele Prozesse davon miterlebt, selbst miterlebt, begleite da ja jetzt auch viel. Genau, und dann habe ich das dritte Buch, ist es ein Herausgeberbuch zum Thema Männer und Frauen auf Augenhöhe, weil das im kirchlichen Kontext manchmal gar nicht so gut funktioniert, wie wir es uns träumen. Und ich glaube, dass wir da weit weg von dem sind, wie es eigentlich gedacht und ist. Und ich glaube, dass wir weit hinter dem zurückbleiben, wie Gott sich das miteinander so vorgestellt hat. Und das ist echt so ein Nebenthema, das sich mich wirklich auch stark bewegt. Ich merke, ja, Männer und Frauen, wenn wir unsere Potenziale zusammenwerfen, dann, boah, da kann wirklich Großartiges entstehen. So ist es zu diesen 3 Büchern gekommen.
Wow, ja, also ich bin total begeistert. Ich habe das mit den Herzensgeschichten wahrgenommen, aber nicht gelesen. Hast du dich damit viel mit Teresa von Avila beschäftigt?
Ja, genau. Also Teresa von Avila, von der speise ich ganz viel, aber auch Johannes vom Kreuz. Ich bin wirklich für mich persönlich tief eingetaucht in die christliche Mystik und habe das dann aber auch versucht zu kontextualisieren für mich selbst. Also ich komme jetzt weniger von, Teresa von Avila kommt ja von dieser Seelenburg, damit kann ich was anfangen, aber ich bin ein Draußenmensch. Ich habe das dann für mich in eine Landschaft umgebaut. Und es ist wirklich so, dass ich mir vorstelle, dass Jesus an die öden Orte meines Herzens geht oder irgendwie an Felder, die gut bestellt sind und dort in meinem Herz zu spazieren geht und sich dort so breit macht. Und ich, wenn ich mir in meinem Herzen wenn ich mich in mein Herz begebe, mir selbst zuwende, begegne ich immer Jesus. Das ist so das Bild, das dahinter steckt. Das ist natürlich ein zutiefst mystisches Bild. Und da haben noch ganz andere Leute viel und Gutes drüber geschrieben. Aber ich habe das so für mich entdeckt und mein eigenes Narrativ so entwickelt. Und das hilft tatsächlich ganz vielen Menschen. Also ich werde ganz viel immer noch zur Herzheimat eingeladen. Menschen sagen, ach ja, da hast du was entwickelt, wovon ich irgendwie zehren kann oder wo mein Glaube nochmal eine neue Dimension erfährt.
Das scheint so ein Thema bei dir zu sein. Also nicht die Zivilisation, sondern eher was Wildes, was draußen, was irgendwie, was dich rauszieht. Da kommen wir auch zu dem anderen Buch, wenn Gott zum Aufbruch ruft. Genau, vom Mut und von der Unsicherheit als Chance steht da auf dem Titel. Wildnis? Warum Wildnis? Also ich meine, wir leben in schönen Häusern, wir haben eigentlich warmes Wasser, jetzt gerade ist das alles so ein bisschen, also in dieser Krisenzeit irgendwie so ein bisschen unsicherer geworden, aber die meisten Menschen sind doch gerne drin. Warum ist das Bild draußen? Warum Wildnis?
Also erstmal ist es ein Bild, das in der Psychologie tatsächlich viel verwendet wird. Populär gemacht hat es Brené Brown, eine Sozialpsychologin, auch sehr bekannt im US-Raum oder im englischsprachigen Raum, die so sagt, wir brauchen wahren Mut, um in die Wildnis rauszugehen. Es ist aber auch sonst in der Psychologie tatsächlich auch schon lange ein entstehender Begriff, dass jemand, der für sich steht und jemand, der für seine Meinung steht, sich eben in der Wildnis befindet, also in einer Art gesellschaftlichen Wildnis. Er wagt sich einen Schritt heraus und Wildnis hat immer 2 Attribute und ich kann mich dem so 100% anschließen. Also das eine ist, Wildnis ist immer wunderschön. Also wenn du eine unberührte Natur hast, die jetzt nicht kultiviert im Sinne von mit menschlichen Eingriffen irgendwie verändert wurde, dann ist es meistens mit Klarheit verbunden. Es ist aber auch mit einer ganz eigentümlichen Schönheit verbunden. Also wenn ein Wald nicht geforstet wird, sondern dem sich selbst in Anführungszeichen überlassen wird, entstehen oder leben plötzlich neue Pflanzenarten. Es entstehen ganz andere Moose. Es ist meistens nochmal überraschender. Es verlässt auch herkömmliche Strukturen. Also Wildnis, wenn man sie belässt, ist wunderschön. Ich kann es auch mit Fug und Recht behaupten. Ich war lange in Alaska unterwegs und Patagonien, wo wir diese wirklich Gegenden noch haben. Und Wildnis, also das eine ist es wirklich wunderschön, aber sie ist auch immer, immer bedrohlich. Mhm. Weil du eben nicht weißt, was hinter der nächsten Ecke lauert. Das ist mal ganz abgesehen von irgendwelchen wilden Tieren, könnte immer auch ein Baum vielleicht auch wieder stützen oder ein Sumpf ist tiefer, weil nicht angelegt und so weiter. Also es ist, die Nächte sind bedrohlicher, es ist kein Licht in der Nacht da. Klar leuchten die Sterne nur mal heller, aber es ist, Wildnis ist immer auch bedrohlich. Und ich glaube, diese beiden Attribute erleben wir, wenn wir uns psychologisch, aber auch theologisch rausbegeben aus einem herkömmlichen System. Also wir erleben Faszination. Also wow, hier ist lauter Neues, Ungekanntes, Faszinierendes, etwas Lockendes. Und wow, hier ist ganz schön viel Gefahr, hier ist ganz schön viel Angst, hier ist ganz schön viel,
Raubtiere, wow, das ist ganz anders hier so.
Ja, aber ich erlebe das wirklich in der, ja, ich bin ja im Bereich der kirchlichen Gründungen aktiv und es ist wirklich so, dass da ganz viel Bedrohliches ist. Da ist zum Beispiel kein sicherer Job mehr. Und da ist gleichzeitig auch die Faszination, von dem ich komme mit ganz anderen Menschen, mit anderen Kulturen, vielleicht sogar mit anderen Sprachen in Kontakt. Also es ist eben immer beides und deshalb finde ich, dass das Bild der Wildnis, wenn wir uns herauswagen und ich sage jetzt mal kleinsten Sinn eine Veränderung angehen, ob das jetzt gleich eine Gründung ist, sei mal dahingestellt, dann befinden wir uns immer so ein Stück in der Wildnis. Hm.
Und da hast du mich total überrascht beim Lesen vom Buch. Ich war ja einer der Glücklichen, die schon das Manuskript lesen durften, weil meine Frau das Buch lektoriert hat.
Da, beste Lektorin.
Genau. Oh, danke. Ich werde es gerne weitergeben. Aber du hast darüber geschrieben, dass in der Wildnis Unsicherheit eine Qualität ist, dass es sogar gut ist, unsicher zu sein. Und wo ich gedacht habe, so normalerweise würde ich ja sagen, ja, ich habe mein Gepäck dabei und gehe so gespornt und gestiefelt und alles so. Ich brauche ja schon eher die Sicherheit, das klappt schon alles. Warum ist Unsicherheit eine Qualität, um mit der Wildnis umzugehen, Jele?
Also erstmal, genau, nochmal zurückblättern. Also ich glaube, es gibt zwei Formen von Unsicherheit. Das eine ist eine Unsicherheit, die wir in uns tragen. Also jetzt mal weg von der Metapher. Eine Unsicherheit, die sagt immer, soll ich wirklich, ist es das wirklich wert? Ist es diese Idee wert, in die Welt gebracht zu werden? Braucht es jemand? Kann ich das? Ich begleite gerade ein ganz, ganz tolles Projekt. Das ist aber sehr basisorientiert, ein Familiencafé, wo zwei unterschiedliche Träger miteinander das überlegen und eine Pionierin dafür einsetzen. Und die Hauptfrage dieser drei, in dem Fall sind es Frauen, die eine von so einem Familienstützpunkt, das andere ist eine Pfarrerin in der Kirchengemeinde, das andere ist die Pionierin, die ist Sozialwissenschaftlerin. Ist so, also ist es das, also Frau Meininger, lohnt sich das denn? Kommt denn da jemand? Und ich glaube, das ist eine Unsicherheit, die wir tatsächlich überwinden müssen. Also das ist eine Unsicherheit, von der du vielleicht auch gesprochen hast. Zu sagen, wir wissen es nicht, aber lass es uns ausprobieren. Und auch diese Selbstzweifel, die wir haben, das ist eine ganz, ganz gefährliche Unsicherheit, weil die uns in 90% der Fällen von unseren Ideen abhält. Unsere Ideen werden deshalb nicht geboren, weil wir dieser, ich sage jetzt mal, falschen Unsicherheit nachgehen. Mir wird die Kraft nicht reichen oder wie soll das gehen in meinem Alltag? Und das sind ganz viel Selbstzweifel so. Und dann glaube ich aber neben dem, ich nenne das jetzt erstmal eine falsche Unsicherheit, die wir überwinden dürfen, die wir hinter uns lassen dürfen, ist übrigens, ich glaube, es ist einer der Hauptaspekte von Mut, dass wir Nein sagen zu dieser Form von Unsicherheit, Nein sagen zu diesen Selbstzweifeln und das auch sehr bewusst tun. Ich glaube, das ist auch eine geistliche Übung immer wieder. Aber dann gibt es eben daneben noch eine andere Unsicherheit und das ist die Unsicherheit, die uns quasi eine Freiheit ermöglicht, weil sie uns ein offenes Mindset, ein offenes Denken, eine offene Haltung ermöglicht. Und diese Unsicherheit ist, ich weiß vielleicht noch nicht alles. Lass uns mal hier im Ort noch mal ein paar Fragen stellen. Lass uns mal die Zielgruppe fragen. Ich habe noch nicht alles verstanden. Ich frage mal noch mal nach. Es ist eine Unsicherheit, die bereit ist, sich fragend auf den anderen zuzubewegen. Und ich erlebe ich erlebe auch viel Sicherheit im Bereich Gründen. Da gibt es Leute, die sind so wahnsinnig, also jetzt weg von meinen drei Ladies in diesem Familiencafé, die sind so überzeugt, dass genau das die Idee ist, die die Welt braucht. Und sagen, bei euch wünsche ich eine Form von Unsicherheit. Ich glaube, also in der Wildnis, wenn du in der Wildnis unterwegs bist, dann brauchst du auch diese Form der Wachsamkeit, ne? Die sagt, was ist denn das, was da jetzt gerade um mich herum passiert? Warum wird es denn hier jetzt plötzlich dunkel? Ah, schiebt sich eine Wolke vor die Sonne, ja, könnte ein Gewitter geben. Das ist ja eine Form von Unsicherheit, die dir am Ende vielleicht das Leben rettet. Und ich glaube, das ist eine Unsicherheit, die uns sehr, sehr wachsam macht, die uns sehr aufmerksam macht, die uns Fragen sein lässt. Was passiert hier eigentlich, jetzt in Gründersprache gesprochen, auf dem Markt? Was passiert in meinem Umfeld, was passiert gesellschaftlich? Es ist natürlich eine kluge Form von Unsicherheit, jetzt in diesen Tagen zu überlegen, kaufe ich ein Haus oder kaufe ich kein Haus? Wo investiere ich mein Geld? Ne? Die Zinsen steigen und so weiter. Das ist doch eine kluge Form der Unsicherheit, sich dann vielleicht für das eine oder andere trotzdem zu entscheiden. Das ist dann Vertrauen oder vielleicht trotzdem eine kluge Entscheidung. Aber ich glaube eben, wir brauchen eine gesunde Form der Unsicherheit. Und das führt uns zu einem Reframing. Und also wir versuchen quasi mit einer offenen Haltung die Dinge nochmal anders zu bewerten, anders zu beobachten. Das meint Reframing. Und in der Gründersprache, also wenn du jetzt in dieser ganzen Startup-Szene denkst, da wird ja Unsicherheit als ein fester Bestandteil auch betrachtet. Ne? Da gibt es die sogenannte VUCA-Welt. Und da ist ja Unsicherheit eine dieser Elemente. Ja. Und wir bedenken das manchmal nicht, dass das dazugehört, dass wir unsicher sind. Ja.
Ja, ich glaube, das ist vor allem auch eine Geschichte, die uns Deutsche ganz, ganz stark ausmacht, dass wir Unsicherheiten eigentlich gar nicht aushalten können. Also wir streben ja nach der Sicherheit, nach dem Plan A. Gestern Abend in der Vorstandssitzung habe ich schon, da geht es um ein Thema, was gerade wichtig ist. Und dann hat die erste Person, da war ich noch nicht mal fertig mit Reden, schon nach dem Plan B gefragt. Was passiert eigentlich, wenn der Plan A nicht funktioniert? Und ich gesagt habe, lass uns doch erstmal in die Richtung weitergehen. Und ja, Unsicherheiten sind auf jeden Fall was zu unserer Welt dazugehört, aber was wir eigentlich gar nicht mögen. Ein bisschen in die Richtung geht etwas, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern rede, die erzählen mir so Sachen wie, ey, mich versteht keiner. Also wenn ich irgendwo mit irgendjemand rede, dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Alien und alle anderen raten mir immer davon ab, das nicht zu tun, also das zu tun, was ich eigentlich auf dem Herzen habe. Und das macht mich auch unsicher, aber irgendwie fühle ich mich so, als ob ich das tun muss. Und die fühlen sich so fremd irgendwie in den Systemen, in denen sie sich aufgehoben, also wo sie irgendwie sich wiederfinden und gucken dann und sagen so, was ist denn los? Bin ich irgendwie komisch? Was sagst du Menschen, die zu dir sagen, bin ich irgendwie komisch?
Also es ist tatsächlich eines der Game Changer meines Lebens gewesen, weil ich dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung sehr, sehr stark habe. Ich passe nicht in dieses System oder ich gehöre da nicht dazu. Gibt es übrigens einen Unterschied, ob ich nicht dazu gehöre oder nicht hineinpasse. Das wird im Englischen, finde ich, nochmal schöner ausgedrückt mit fitting in oder belonging to. Das ist tatsächlich, und das begegnet mir, das Lebensgefühl, dem kann man erstmal auf den Grund gehen. Oder man kann sagen, ah ja, das ist was und das kann vielleicht auch wirklich so sein. Das ist vielleicht nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern es passt vielleicht wirklich nicht. Ich berate gerade eine Theologiestudentin, die ist kurz vorm Vikariat, die sagt, ich passe nicht in dieses Theologiestudium. Ich weiß nicht, ob ich Pfarrerin werden will, weil ich passe nicht in diese Kirche. So, die gründet gerade mit der Unterstützung von Mut ein spirituelles Angebot unter Prostituierten. Und ich bin überzeugt davon, dass sie das genial macht. Also die startet wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, also in einem FKK-Club Gottesdienste, Segnungshandlungen. Die ist mit ganz vielen dieser Hausdamen eben auch, sie sagt, befreundet. Dann macht die einen Segnungsteil in der Küche von so einem Laufhaus. Also das sind Dinge, wo ich sage, Halleluja, dass du nicht passt. Was ist das denn Cooles, dass du nicht die klassische Pfarrerskarriere anstrebst, sondern dass du dieses ich passe da nicht richtig rein, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding, wir probieren das. Und wir konnten die jetzt über das Programm, für das ich gerade arbeite, Mut hier in Bayern, mit anstellen. Und die hat dieses, ich nenne das Geschenk, nicht dazu zu gehören. Den Begriff hat stark geprägt Johnny Baker, ein Blogger und aus der englischen Freshex-Bewegung. The Gift of Not Fitting In. Und ich finde da viele wieder, die sagen, ich passe da nicht hin, ich möchte vielleicht auch nicht mehr unbedingt dazugehören, ich bin da außerhalb. Das soll uns nicht dazu führen, immer da rauszugehen. Wir brauchen nämlich trotzdem die Loyalität. Das ist mir ganz wichtig. Also wenn wir alle gehen im Sinne von, wow, wir passen da halt nicht so richtig rein, sollen die anderen doch ihren Schmuh machen, das ist Quatsch. Wir brauchen loyale Radikale. Das bedeutet, oder radikale Loyale, je nachdem, wie man es will. Also wir brauchen Menschen, die sagen, ich gehöre, also wie jetzt, das ist das Beispiel von der jungen Frau, die ich da gerade begleite, die sagt, ja, ich gehöre zu dieser Kirche, ich bleibe auch dieser Kirche treu, ich bleibe auch dem Glauben treu, aber ich passe vielleicht jetzt gerade nicht in das System und bewege mich so ein bisschen am Rande davon und traue der Sache, dass ich ein Geschenk habe, eben nicht dazu zu gehören. Also das ist ich glaube, dass das eins unserer größten Geschenke ist. Und übrigens habe ich jetzt gelernt, ich studiere gerade noch Organisationsentwicklung und da hatten wir jetzt eine Fallstudie, ich sage jetzt nicht von welcher Firma, die haben einen großen Turm für junge innovative Ideen in Berlin gebaut und wollen jetzt gerne diese jungen innovativen Ideen, wo lauter, ich sage jetzt mal, Leute mit diesem the Gift of Not Fitting In auch arbeiten, ne? Ich sage jetzt mal ein bisschen überzogen, in weißen Snickern und Tischkicker spielend und mit lauter und wilden Ideen. Ne? Wir kennen ja diese Startup-Dinger da, ne? So, und jetzt sollen diese Ideen implementiert werden in das Normale. Das ist eine Riesenfirma. Und das gelingt nicht. Die wissen nicht, wie sie das unterbringen. Und ich glaube, dass genau, dass wir diese Schnittstelle in der Kirche erleben, aber das ist eigentlich fast normal, weil das immer, wenn die Menschen, die the Gift of Not Fitting In sich tragen, also neue innovative Ideen haben, auf sag mal, bestehende, vielleicht auch veraltete Strukturen passen, dass es da crasht, ist eigentlich fast schon vorgeschrieben. Von dem her, da braucht es Systeme, die gibt es bestimmt auch. Ich finde vieles noch nicht, zumindest nicht für die Kirche. Aber das ist erstmal eine Gabe, wenn du sagst, hey, ich leide an meinem System und ich passe da nicht dazu. Oh, ich kenne so viele Frauen, die im freikirchlichen Kontext als Pastorin arbeiten wollen würden und einfach nicht reinkommen. Das klappt einfach nicht, ja, weil halt sie immer wieder an den offensichtlich, aber auch an den subtileren Strukturen scheitern. Und das ist, hey, nutz die Gabe weiter, weil es ist dein Geschenk, eben nicht dazu zu gehören. Es ist dein Geschenk und du solltest deinen Weg weitergehen. Das ist das, was ich diesen Leuten dann sage.
Ja, das ist manchmal schmerzhaft. Also das kann man nicht anders sagen. Ich weiß ein bisschen, von was du redest, weil ich mich auch immer wieder da drin wiederfinde. Ich finde übrigens die Geschichte total genial. Und ich habe neulich eine Predigt gehalten über den Stammbaum Jesu. Über die ganzen illustren Menschen, also Matthäus und Lukas haben denn ja, die Jesus in seinen Stammbaum führt. Und das sind ja 14 Generationen. Und da sind meiner Meinung nach ganz bewusst einfach ganz viele Prostituierte mit dabei. Rahab zum Beispiel. Ja. Und wo ich denke, wie genial ist das, dass Jesus selber, also in seinem Stammbaum über ihn sagt, ich gehöre da in diese Reihe rein. Ich gehöre zu diesen Menschen. Das ist die Familie, von der ich abstamme. Und für die Leute war das irgendwie, denen ich die Predigt hatte, ganz, ganz seltsam, dass da so, ich meine, David und Bathseba kommen vor. Ja, also, also ein Tamar. Tamar ist ja im Alten Testament auch so eine Frau, verschleißt zwei Männer nicht ganz. Also die sterben dann ja und dann geht sie mit ihrem Schwiegervater ins Bett als Prostituierte und sie steht im Stammbaum Jesu. Also irgendwie, manchmal denke ich so, ja, das ist genau das, wo wir eigentlich sein sollen. Und von daher finde ich die Geschichte gerade großartig und möchte das, das sehr unterstützen. Dass auch diese junge Frau, die ihrem Ruf nachgeht oder ihrem Gefühl nachgibt, ich passe da nicht rein.
Aber jetzt pass mal auf, was passiert. Also die macht es und das ist großartig und ich bin überzeugt davon, dass eine große spirituelle Offenheit unter Prostituierten herrscht, die eine ganz große Affinität zum Beispiel in Bezug zu Ikonen, ne? Viele aus der orthodoxen Kirche im Hintergrund. Ja, aber jetzt hast du The Gift of Not Fitting In, wo stellst du die gute Dame an? Ne? Jetzt landen da plötzlich jede Menge Kondome auf der Abrechnung. Also jetzt hast du ein Strukturproblem, ne? Weil jetzt hat, es ist cool, dass sie ihrer Berufung nachgeht, aber da crasht dann die Gründungsidee mit der Struktur so, gell? Also, ich habe jetzt hier von der Gesamtkirchengemeinde, kriegst du, hier stehen hier, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube 800 Kondome hatte sie gekauft. Ne? Was mache ich denn damit? Wo bringe ich die unter? Also, ich will nur damit sagen, das ist, ich liebe es und gleichzeitig, ich habe mein Herz, ich will mein Herz so sehr dafür einsetzen oder mein Herz brennt dafür, dass wir dafür auch Platz schaffen, auch strukturell Platz schaffen, dass diese Berufungen gelebt werden können.
Ja, ein bisschen Wildnis in die Zivilisation unserer Kirche, oder? Also das ist doch das. Das Aushalten, dass wir keine sauberen Vorgärten haben mit irgendwie, keine Ahnung, Blumenbeeten und alles gehakt, sondern dass einfach da Wildkräuter, ja, das ist ja, irgendwann hat mir immer eine ganz zauberhafte Dame hier in Marburg gesagt, so was du immer Unkraut nennst, sind in Wirklichkeit Wildkräuter. Die sind wunderschön, die sind total nützlich. Da passiert ganz, ganz viel Großartiges. Genau, ein bisschen Wildnis zurück in unsere Strukturen kommen. Ja, aber das erzeugt dann wieder Angst und Unsicherheit. Jele, eine Frage, die ein bisschen auch in diese Richtung weitergeht. Du hast gerade von Strukturen gesprochen und dass das manchmal nicht so passt. Macht dich das manchmal wütend? Hast du Wut in deinem Leben? Gibt's was, wo du sagst?
Also ich werde tatsächlich an solchen Strukturen nahezu verrückt. Also dass Dinge nicht unkompliziert oder auf direkten Wege geklärt werden, dass wir in landeskirchlichen Strukturen oft, ich sage bewusst oft, weil es nicht immer so ist, sehr, sehr lange Wege gehen müssen, dass wir oft politischer handeln müssen oder strategischer denken müssen als gerade raus. Das macht mich wütend. Mal mehr, mal weniger. Ich merke manchmal auch, dass die Wut weniger wird. Dann frage ich mich, habe ich mich da manchmal vielleicht schon so sehr dran gewöhnt oder arbeite ich in diesem, ich sage jetzt mal ein bisschen Bild gesprochen, in diesem lustigen Startup-Turm und es kommt vielleicht nie da drüben an. Also liegt es daran, dass die Wut weniger wird? Aber ja, ich werde wütend. Spannend ist ja, dass Wut immer die Kehrseite von Trauer ist. Also offensichtlich, wenn wir wütend werden, trauern wir irgendwie auch was ab. Und ich trauere dann um die vielen umgelegten Eier, um die vielen Ideen, die da wären, um Menschen da draußen am Ende mit der Liebe Gottes in Kontakt zu bringen, um die Welt, also es hört sich vielleicht, wie sagt man, nur ein bisschen kitschig an, aber die Welt ein bisschen heiler, ein bisschen heller zu machen. Und dass das manchmal eben daran scheitert, dass wir nicht wissen, woher die Gelder kommen oder wo wir Personen anstellen könnten oder wer denn jetzt habe ich aktuell noch einen Fall, der wird ewig hin und her diktiert oder hin und her diskutiert, wer denn jetzt Dienst und Fachaufsicht hat, ob das jetzt in dem Verband liegt oder in der Kirchengemeinde. Boah, da werde ich wütend, da merke ich, da geht mir die Hutschnur hoch. Also das kann ich nicht nachvollziehen, dass wir die Sache an sich nicht an die vorderste Stelle stellen, sondern die Struktur. Und was ich auch, also was mich wirklich, wirklich, wirklich wütend macht, ist, wenn Menschen nur so ihr eigenes Ding im Blick haben, ne? So, was passiert mit meinem Haus, mit meinem Einkommen, mit meinen eigenen vier Wänden. Also das macht mich irre, dass ich sage, ja, wir haben so was Größeres zu tun da draußen. Da darf ich jetzt lieber nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, aber dann merkst du, dass da was in dir hochkocht bei der ganzen Nummer. Aber ich weiß nicht, also ich habe mal ein Buch gelesen über Wut von Arun Gandhi, der Enkel von Mahatma. Ganz, ganz toll. Wut ist ein Geschenk, heißt es. Und ich habe das auch gelesen, weil ich immer wütend bin. Also nicht ganz so schlimm wie Hulk. Also wer die Marvel-Dinger kennt, dieses grüne Monster, sagt das Geheimnis ist, ich bin immer wütend. Aber es gibt manchmal so eine Grundwut, also auf so manche Sachen, und die kommt dann sehr schnell raus. Und eine Freundin hat dann gesagt, lies mal das Buch so. Und was ich so krass fand, ist, dass dieser Mahatma diese Sachen, der war ja in seinem Ashram und dann hat er ganz viel gesponnen oder irgendwelche Sachen gemacht. Und der hat dann auch von sich gesagt, ich mache das, weil ich wütend bin. Ich mache diese Sachen, und ich habe mich so an die Klöster erinnert gefühlt, an Ora et Labora, an dieses ganze Zusammenspiel auch von den Händen etwas anfassen und machen und der Wut eigentlich den richtigen Raum zuweisen. Hat mich echt verändert, dieses Buch zu sagen, okay, meine Wut ist auch eine Energie, ist auch eine Kraft, die mich vorantreiben kann. Und irgendwie drehe ich das auch manchmal um. Also, ja, ist vielleicht ein bisschen, aber ich mag auch Buchstaben und Wut und Mut. Ist ja, also wenn du das W umdrehst, kommst du zu Mut. Und dieses Umdrehen zu machen, das ist für mich manchmal so ein Ding. Aber ja, ich bin leider viel zu oft wütend.
Na, ich weiß, ob das ein Leider ist. Also es ist erstmal eine Energie, die da ist.
Ja.
Und ich, also das sind Energien, die da sind. Und die, es geht ja nur darum, wie katalysiere ich die? Oder auch zu fragen, okay, woher kommt sie? Wie kann ich dem begegnen? Also wenn es die Kehrseite von Trauer ist, dann ist es ja spannend, der Trauer zu begegnen. Wenn ich sage, das ist ein Energiefluss, weil ich über Zustand, es gibt ja eine heilige Wut, eine heilige Unzufriedenheit. Das mündet ja ganz oft in ein diakonisches Wirken, dass ich unzufrieden bin. Mhm. Also na, jetzt wer heißt die Bewegung, die Klimabewegung?
Fridays for
letzte,
Future.
Letzte
Generation. Fridays,
okay, letzte Generation, die sind ja wütend. So, und jetzt führt das in eine Aktion. Und das ist ja, ich will das jetzt politisch, ach doch, ich bewerte es. Die katalysieren ihre Wut und kleben sich an die Straßen fest, weil sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Das ist eine Wut, die in eine Aktion führt. Und hey, super, dass das aktiv wird, dass diese Wut sich irgendwann mündet. Das Allerschlimmste, was wir mit Wut tun können, auch im kirchlichen Kontext, ist sie in uns reinfressen. Und dann hast du halt diese ewigen Bruddler, die haben wir hier im Fränkischen ja viel. Dieses, Scheiße hier, immer die gleichen Gottesdienste, immer, ich gehe dann mal hin, so. Das hilft niemandem was, also die Wut zu kanalisieren. Und von dem her, ich glaube, Wut an sich ist nichts Schlechtes, ist erstmal Energie. Und wenn man die weiß, wohin man sie fließen lassen kann, ob es jetzt was Haptisches ist, ne, ich muss dann erstmal laufen gehen, du, weiß ich nicht, du baust dann vielleicht was. Andere kleben sich an die Straßen fest, was auch immer, aber die zum Ausdruck zu bringen, ist, glaube ich, schon was Kluges.
Ja. Ich muss meine Muskeln auch bewegen, aber ich bewege dann auch manchmal Gewichte. Das ist vielleicht auch eher so ein Ding, was Männer in meinem Alter dann mal machen. Also gehe dann tatsächlich ins Fitnessstudio und merke dann aber auch, dass ich wirklich Energie habe. Also das ist tatsächlich was, dann kann man was bewegen und nachher sehe ich auch ein bisschen klarer in der ganzen Geschichte. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Aber das ist vielleicht, weil ich dich schon so ein bisschen kenne. Ich habe noch gar nicht so gefragt, was du eigentlich so in deinem Job machst. Genau, und für was du so von der Seite, die Seite von der Jela. Aber das ist ja auch spannend. Also du hast ja einen tollen Job. Was machst du?
Ja, also das ist eine Gründergeschichte. Ich bin jetzt gerade angestellt im CVJM Bayern. Das ist ein super Arbeitgeber, das muss ich wirklich sagen, weil die mir so viel ermöglichen und ich gerade da mit zwei Projekten aktiv bin, die jetzt vielleicht gar nicht so die Ursprungsarbeit des CVJM sind. Und ich liebe es, in diesem Team unterwegs zu sein, junge Kolleginnen zu haben, die eine geniale Arbeit machen. Das ist wirklich super. Und gerade bin ich mit einer halben Stelle dort und habe zwei Projekte. Das eine ist eben Mut. Das nennt sich wirklich Mut. Es ist das Innovationsprogramm der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern, um das mal ganz auszusprechen. Das bedeutet, ich begleite Projekte, die eben so eine Kirchengründung machen. Also wie besagtes Projekt von der angehenden Pfarrerin, die jetzt unter Prostituierten wirkt, oder einen Pfarrer, der mit einer Ape durch Dörfer fährt und Kaffee, Segen und Seelsorge ausschenkt oder weitergibt, sagen wir mal so, oder einen Wildnisgarten, eine Kirchengemeinde, die das macht, oder auch wirklich ganz, ganz andere Projekte, es muss auch gar nicht unbedingt an eine Kirchengemeinde geknüpft sein, also eine neue Stadtteilarbeit aufzubauen. Was passiert eigentlich, wenn wir ein spirituelles Zentrum bewusst auch so weit gefasst in einem neuen, neu entstandenen Stadtteil, zum Beispiel in München, da entstehen ja gerade zwei neue Stadtteile, oder in Schweinfurt, was ist, wenn wir da spirituell da sind, als Christinnen und Christen, und sagen, wir möchten dem Raum geben. Da entsteht dann ein Projekt zwischen der Stadt und zum Beispiel einem jungen Pionier, vielleicht auch Kirchengemeinden, das ist je nach Ort unterschiedlich, und die fangen dann an zu überlegen, braucht es dafür eigentlich Räume? Und wie müssen diese Räume aussehen? Oder wie können wir Begegnungsflächen schaffen? Das sind Projekte, die ich gerade begleite, oder besagtes Familiencafé. Also es sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt mal alle, oder ein Teil der Pioniere, nicht alle, aber lang nicht alle Pioniere, jetzt am Wochenende zusammengeholt zu einer sogenannten Mood School. Es war so lustig, weil Björn, das war so witzig. Ne? Da saß ein Dekan, der einfach das ganze Wochenende... Ja, Mood School, also da kamen die ganzen, wir nennen die Pioniere zusammen, und der ein Dekan, der hatte halt dieses ganze Wochenende eine Krawatte an, auch als wir draußen was gemacht haben. Und dann sind da so 16, 17-Jährige, die so eine Jugendkirche mit aufbauen, ne? Und dann sind da so Hipster-Muddis aus München. Und dann, also es ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Und das ist total witzig, also diese Projekte zu begleiten und sehr inspirierend. Manches scheitert, vieles scheitert auch, aber vieles funktioniert auch erstaunlich gut und erstaunlich unkonventionell. Es sind missionale Projekte, missional, unkonventionell und T im Tandem, das bedeutet, wir wollen immer auch einen externen Partner haben. Mhm. Also jetzt kann keine Kirchengemeinde XY sagen, oh, wir haben da einen Garten, wir machen da jetzt mal was, wir pflanzen da mal 3 Rüben an. Das ist ein tolles Projekt, das ist bestimmt auch nett, aber es muss eine missionale Wirkung haben. Das bedeutet, es wird dann zum Urban Gardening, es braucht ein Gesprächsangebot, ein spirituelles Angebot, es muss im Tandem funktionieren, also zum Beispiel mit Quartiersmanagement und so weiter. Also genau, solche Projekte, und das ist, das mache ich mit einer Hälfte. Und
Mut, also nee, missional, Mut heißt unkonventionell. Unkonventionell und im Tandem.
Richtig, okay. Genau, und das ist wirklich, also das unkonventionell wird auch wirklich groß geschrieben, also es kann jetzt... Kann jetzt nicht eine andere, es kommen immer wieder so Bewerbungen rein, oder es sind keine Bewerbungen, Interessensbekundungen, die dann halt sagen, ja, wir haben da so eine ganz tolle Form von Gottesdienst, da spielt vorne jemand mit der Gitarre, und du sagst, gut, mach das weiter, aber es ist nicht Mut, sondern es muss halt auch unkonventionell sein, ja.
Genau.
Übrigens machen wir das in einem Pitch-Verfahren, das ist ganz lustig, also wer die Höhle der Löwen kennt, das ist, also, kennst du das? Das ist ja, so machen wir das wirklich in der Kirche, das ist so lustig. Also wir haben so eine Jury, bestehend zum Beispiel aus Anna-Nicole Heinrich und anderen, und dann pitchen die Leute halt, ne? Das ist so lustig, weil manche wirklich aus dem kirchlichen Kontext kommen, die sind, Pitch und so, und ich, ja, okay, ihr habt 10 Minuten, um euer Projekt vorzustellen, und dann wird danach halt darüber beraten, und dann sagt die Jury, machen wir oder machen wir nicht, das läuft die nach von 10 Minuten, es ist so lustig, also manches ist auch, funktioniert dann nicht, aber es ist wie bei die Höhle der Löwen, das ist wirklich witzig, ja.
Genau. So coole Sache, dann kann man sich endlich mal ein bisschen anstrengen lernen und nicht irgendwie, ja, und man
ja, Anträge schreiben ist auch anstrengend, aber es ist halt auch langweilig. Ne?
Ja, klar. Ja, genau. Ich würde lieber pitchen als Anträge schreiben.
Ja, ich auch. Aber das sind so Labertaschen wie wir finden das super, ne? Also, ja.
Ja, aber auf jeden Fall. Ja,
jemand, der schon lange nur Anträge geschrieben hat, der findet es strange. Aber es fordert uns heraus, ist gut. Genau, mit der anderen Hälfte meiner halben Stelle arbeite ich in einer Bewegung, mit dem ich tief fasziniert. Das ist eine Fresh Expressions, also das ist eine frische Ausdrucksform, also ein Freshix Form, Initiative, die aus England kommt, also Freshix kommt ja eh aus England, und eine Form davon ist Messy Church, also Messy für Chaos, also Chaoskirchen, das in Deutschland kontextualisiert und nennen das Kirche Kunterbunt. Es geht um Familienkirchen, wo Familien sehr, sehr niedrigschwellig mit Jesus selbst in Kontakt kommen können. Unkonventionell in der Hinsicht, dass die Kirche Kunterbunts im urbanen Raum oder auch im ländlichen Raum zu unterschiedlichsten Uhrzeiten stattfinden, zu unterschiedlichen Wochentagen. Manche finden tatsächlich sonntagmorgens statt. Es gibt eine Willkommenszeit und dann geht es direkt in so eine Aktivzeit, wo, ich sage jetzt mal ganz banal, wo Laubsägen arbeiten, Glitzerwimperntusche, auf Bäumen klettern, Feuerschirm, Armbrustbaum.
Du hast gerade Glitzerwimperntusche.
Okay. Ja, das gibt's. Genau. Und ich glaube, dass da sogar ein bisschen Heiliger Geist drinsteckt. aber gut.
Sprech zusammen.
Genau, und das passiert so eine Stunde, weil wir sagen, Familien in unseren Tagen brauchen vor allem eins, und das ist Zeit miteinander, in der sie miteinander einander erleben können, und das am besten haptisch. Das ist das, was uns gerade auch fehlt, also was gestalterisch zu machen, aber auch auf den Baum klettern, in Feuer schüren, das sind so Urelemente. Das heißt, die haben ein Thema genannt bekommen und dann gibt es das an, wir nennen das in unterschiedlichen Aktivstationen, und dann kommt man wieder zusammen und es gibt so eine sogenannte Feierzeit, also 2 Songs, die familientauglich sind, Lieder in einfacher Sprache, eine kurze biblische Geschichte, die was aufgreift, also jetzt haben wir zum Thema, jetzt haben wir November hier, ne? Licht und Schatten oder weiß ich auch nicht, Licht Advent, und Dunkelheit, dann wäre wäre das ein Thema. Das wird kurz gemacht, da wird miteinander gegessen, weil Gemeinschaft und Essen miteinander eine große Rolle spielen. Und was passiert ist, dass Communities sich bilden, Familien-Communities. Und das passiert in einer außergewöhnlichen Dichte, in einer außergewöhnlichen Ökumenität, also Ökumene, Ökumenität ist ja auch ein lustiges Wort, Ökumene. Das bedeutet, ich begleite Projekte in der EMK, in der LKG, in der FEG, evangelisch-lutherisch, evangelisch, also evangelisch-methodistisch, katholisch, viele, viele katholische Initiativen, die sagen, Mensch, Kirche Kunterbund, das könnte bei uns passen. Also entweder in die Gemeinde oder sind wirklich Initiativgruppen, Privatgruppen, die sagen, wir starten damit, weil bei uns gibt es nichts. Und es ist eine Form der Gemeindebildung. Manchmal ist es ein Add-on, aber oft ist es Gemeindebildung. Und wir haben das jetzt vor 3 Jahren nach Deutschland geholt, also kontextualisiert. Und inzwischen haben wir 250 Kirche Kunterbunds in Deutschland. Allein in Bayern haben wir über 40. Also das ist echt abgefahren, was da so passiert. Und es verändert interessanterweise die Kirchengemeinden. Also es verändert eine FEG, ne? Ob du jetzt am Sonntag, ich sage jetzt mal, einen normalen Gottesdienst machst oder ob das diese Kirche Kunterbund-Form, die geht so ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Das ist sich was Generationsübergreifendes, ein ganz anderes Narrativ. Es ist viel bunter, es ist viel quilliger, es ist lauter. Das sprengt auf den Rahmen. Aber es passiert vor allem in Chaoskirche, ja genau. Es gibt unterschiedliche Namen, manche nennen es Chaoskirche, manche nennen es, Jubeltrubelkirche gibt es, Überraschungskirche und so weiter. Aber die meisten nennen sich inzwischen Kirche Kunterbund, tolles Material. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine stark wachsende Bewegung, die mich wirklich fasziniert, weil gegründet wird, aber sehr handfest und sehr machbar mit Personen, die wir in den Gemeinden wirklich haben, nämlich Leute, die wissen, wie man mit Menschen umgeht, wie man eine Willkommensatmosphäre schafft, wie man eine warme Atmosphäre schafft. So, und wenn es die Leute schaffen, die verbindlich sind, haben wir ja auch noch viele in unseren Gemeinden, zu sagen, hey, mach mal den Laden noch ein bisschen auf, mach mal den Blick noch ein bisschen größer, könnten wir Gottesdienst auch anders feiern, vielleicht auch an einem anderen Ort, auf einem Spielplatz, in einer Schulaula, in einem Kindergarten. Und das immer wiederkehrend, also einmal im Monat, dann passiert da was wie Gemeinschaftsbildung und da entsteht tatsächlich so eine frische Form von Gemeinde. Also das, genau, es ist wirklich eine faszinierende Bewegung, die sehr handfest und sehr konsequent, auch konzeptionell natürlich, aber die ist sehr, es ist eine sehr starke Bewegung, genau, ich mag die sehr, ja.
Ja, ich mag die auch, also Mut und Kirche Kunterbund sind deine zwei Sachen und ich hab die in England, in Sheffield und so weiter auch schon kennengelernt vor Jahren. Und neulich war ich bei der goldenen Hochzeit von meinen Schwiegereltern auf dem niedersächsischen Plattenland. Also da gab es ganz viel Gegend, aber sonst nichts. Und ich bin in diese Bäckerei rein, in die der Veranstaltungsort war. Super tolle Brot und alles. Und das Erste, was mir entgegengesprungen ist, ist ein Kirche Kunterbund-Poster. Genau, irgendwo im Nichts in Niedersachsen. Und ich habe gedacht, boah, was für eine coole Sache, dass die Leute, die hier Kirche leben wollen, in diesem 150-Personen-Dorf oder so, eine Kirche Kunterbund machen. Und ich habe auch gefragt und die Leute haben gesagt, ja, das ist total toll und da kommen ganz viele Kinder und da kommen ganz viele Familien und überhaupt, wir sind ganz, und das fühlt sich gar nicht an wie Gottesdienst und es ist irgendwie total schön und wo ich gedacht habe, so, okay. Also Kirche Kunterbund geht nach Niedersachsen aufs platte Land.
Ja, und das passiert wirklich. Also, und das Witzige ist, es ist anpassbar. Also, du hast im urbanen Raum, da werden dann mehr Chaoskirchen, da kommen dann die Lastenräder und die irgendwie, da brauchst du auch einen veganen Brotaufstrich. Während auf dem Land, da brauchst du noch die Wiener Würstchen und so weiter. Also das ist sehr kontextabhängig und das funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Schöne, das, was wir in der Kirche auch dringend brauchen. Wir reden auch viel über Gründungen und was man alles an unseren Haltungen verändern muss. Und bei Kirche Kunterbund erlebe ich was sehr praktisch ist und natürlich auch noch nicht ausgereift. Das ist natürlich vieles auch sehr konzeptionell, aber es funktioniert und es verändert Kirche wirklich. Wir sagen immer, wenn Pippi Langstrumpf in die Kirche geht, deshalb heißt es auch Kirche Kunterbund von Villa Kunterbund. und da drehen sich manche Dinge wirklich auf den Kopf. Ich habe hier im Fränkischen, dass ein Gottesdienst am Sonntagmorgen ersetzt wird mit Kirche Kunterbund, ist hier, das ist quasi, das ist eine Auflösung eines Dogmas, ne?
Und ich wollte gerade sagen, Revolution.
Ja, aber das passiert und dann plötzlich hast du da Familien. Ich war am Freitag, hatten wir Laternenumzug und habe deine Mutter hinter mir gehört, die einer anderen Mutter erzählt hat, wie cool es bei Kirche Kunderbund ist und wie sie da in Zukunft immer hingehen wird. Und ich dachte mir echt, das brauchen wir, ne? Das ist einfach, einfach erstmal ist es eine geile Zeit, die Eltern, Großeltern, Paten, wie auch immer, mit ihren Kindern haben. Und es verändert Kirche auch, weil sie plötzlich einen ganz anderen Blick auf Familien haben, auch auf Gesellschaft. Ne? Wir haben ja 18 Rechtsformen von Familie. Also es gibt ja nicht nur hier Vater, Mutter, Kind, Kind. Es gibt ja noch ganz andere Formen. Also lange Rede, kurzer Sinn, da tut sich viel. Und das ist ein Vorrecht, damit Teil davon sein zu dürfen.
Wow, bin ich froh, dass ich noch dran gedacht habe, dich zu fragen, was du beruflich machst.
Ja, das speist sich ja auch ganz viel davon, was ich so nachdenke und so. Und das eine gibt sich ja zum anderen, ne? Also, ja.
Auf jeden Fall. Ja, schön, dass das sowas ist. Jetzt sind wir hier bei dem Gründercast und viele Leute, die was Neues auf dem Gründerinnencast. Wir müssen mit dem Namen noch was machen. Also, das habe ich mir auf jeden Fall schon mal gemerkt, dass wir diesen Namen nochmal irgendwie überdenken und inklusiver sind dabei. Aber wenn du jetzt an Gründerinnen und Gründer denkst, die irgendwie sagen, boah, ich habe das Gift of not fitting in, ich habe diese Gabe nicht reinzupassen, ich habe eine heilige Unruhe, ich bin vielleicht total unsicher. Was wären Sachen, die du denen mitgeben wolltest? Oder wenn du sagen würdest, ey, was wären Wünsche, was wären Empfehlungen, was wäre was, wo du sagst, das braucht ihr unbedingt oder das wünsche ich euch?
Also einer meiner Leitsprüche ist, es könnte auch nach vorne losgehen.
Sehr guter Spruch.
Einfach, ja, und das sage ich wirklich, das sage ich tatsächlich vielen, es könnte auch nach vorne losgehen. Es könnte passieren, dass das wirklich funktioniert und dass genau du das angehen solltest. Das ist so das Erste, was ich sage. Und dann ist immer, es fängt mit deiner Geschichte an. Es fängt mit deinem Netzwerk an, es fängt mit dir als Person an. Also, keine Ahnung, ich Daniela Mailänder, ich lebe bei Nürnberg in einer Marktgemeinde. Ich habe 3 Kinder, die gehen in Kindergarten, Grundschule, weiterführen. Ich habe Beziehungen zu anderen Eltern, ich habe eine bestimmte Nachbarschaft. Ich habe meine Geschichte, ich habe mir meine Biografie und an der wird Gott anfangen. Also rede deine eigene Geschichte nicht klein, weil darin schreibt Gott die Geschichte und davon wird es auch weitergehen. Also Michael Moyner, so ein bisschen der, manche sagen, der Godfather of FreshX, es ist so der Haupttheologe, der diese Bewegung so, der sagt auch, yeah. Also das ist so zutiefst sein Anliegen und ich kann das zutiefst auch mit unterschreiben, das ist meine persönliche Geschichte, aber ich sehe das in ganz vielen Gründungen, aber es geht ja nicht nur um Gründungen, sondern es geht ja auch darum, wie laufen wir das Rennen weiter, es fängt bei dir an, es geht darum, dass du deine Geschichte ernst nimmst, deine eigene Biografie ernst nimmst, darin Gott entdeckst und das weiterschreibst, so, das ist so das eine. Und dann ist es das andere, du darfst auch dranbleiben. Also ich erlebe auch viele Gründungen, gegründet ist so schnell, aber dass du dann jetzt, also dann kommt ja dann auch der Gegenwind, ne? Und dann kriegst du Kritiker, dann kommst du an Strukturfragen, dann ist das einfach saumäßig anstrengend und mit diesem Gegenwind zu rechnen, zu wissen, der wird kommen, das ist so schnell, das ist so, also die ganzen neuen Gemeinden, die aus dem Boden wachsen, ich habe so viele Jugendkirchen kommen sehen und aber auch wieder gehen sehen. Und ich sage, boah, Leute, der nächste Step ist eben mindestens so wichtig, wahrscheinlich mindestens so wichtig wie das Gründen an sich. Das heißt, mit Gegenwind rechnen und auch wissen, was zu tun ist. Das bedeutet, eine Strategie dafür zu haben, zumindest im Kopf, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir Kritik entgegenschlägt, wie gehe ich damit um, wenn ich selber einfach auch mal nicht mehr kann, wie baue ich mir eigentlich ein Team auf, wie können wir das auf breitere Füße stellen. Und das Vierte, das erste war, es könnte nach vorne losgehen, es fängt mit deiner Geschichte an, dann rechne mit Gegenwind. Und das Vierte ist, es geht um deine geistliche Haltung. Es geht darum, dass du selbst nahe am Herzen, es hört sich vielleicht zu furchtbar fromm an, aber dass du bei Gott bleibst und dass Gott dich noch berührt, dass Jesus dich noch berühren kann. Also setze ich mich dem noch aus? Setze ich mich dem aus, dass Jesus wirklich zu mir sprechen möchte, dass ich bei vielleicht auch ein paar Dingen auch treu bleibe, zum Beispiel mein Gebetsleben weiter pflege, für Auszeiten achte, genügend Stille in meinem Leben habe, das sind große Themen, die wir so schnell über Bord werfen, weil da draußen fliegt der Fisch. Ja, da draußen fliegt der Fisch, aber du solltest hier drin trotzdem dein Netz spannen, damit, wenn der Fisch draußen fliegt, du auch ein Netz hast, das die Fische fangen kann. So. Also dieses Pflege dein geistliches Leben, weil wir können nur aus den Quellen schöpfen, die wir selber, aus den Brunnen schöpfen, die wir uns auch selber bauen. Also übernimm Verantwortung für dein geistliches Leben. Vielleicht ist das so die Essenz dessen. Das erlebe ich viel, dass wir das auch ganz viel zerreden und strukturieren und kommentieren. Und da gibt es ja auch eine ganze Wissenschaft. Ne? Ich finde das auch alles tief faszinierend. Aber das können wir nur tun, wenn wir gesunde, geistlich gesunde Menschen sind.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Schlüssel in der Zeit, in der die Instagram-Feeds voller Dekonstruktion sind. Das soll die Dekonstruktion jetzt nicht in irgendeiner Form abwerten. Viele, viele Menschen haben ganz tiefe geistliche Fragen und für die ist der geistliche Weg erstmal mit Zerbruch verbunden. Mhm. Also oder mit dem Zerbrechen von dem, entweder von außen oder von innen, was mein Glaube ist. Aber ich glaube halt eben auch an diese Rekonstruktion, an dieses Wiederfinden, an dieses Beten, an dieses, ja, dieses Gott begegnen und damit dann auch tatsächlich weiter vorangehen. Also deswegen finde ich den letzten Punkt, ich finde ihn gar nicht irgendwie komisch oder seltsam oder so, sondern da hängt so viel dran, weil Gottes Begegnung ist das, was ich auch den Menschen um mich rum wünsche. Ja, also ich wünsche mir, dass die Gott als ihr gutes Gegenüber entdecken, ja, und dass da was ist. Ich habe jetzt hier die Frage, wenn du ein T-Shirt drucken lassen wolltest, dann müsstest du wirklich 4 Punkte drauf machen. Aber ich würde dir tatsächlich zu dem T-Shirt, also so für Gründerinnen und so, zum T-Shirt raten, es könnte auch nach vorne losgehen. Ich glaube, das ist ein Gründerinnen-T-Shirt, das...
Ja, komm, hey Björn, lass uns ein Label starten, oder? Also, yes, mein letztes Startup, da habe ich mit ein paar Leuten zusammen, habe ich so dermaßen in den Sand gesetzt, da wollten wir so eine App entwickeln für so eine Krankenkasse. Also, ich würde nächstes probieren wollen, ne, mit einem T-Shirt, das wir, nur dieses eine T-Shirt, das ist dann das Unique-Selling-Ding, was auch immer. Genau. Wo wir nur dieses T-Shirt vermarkten, das sollten wir tun.
Ja, ich glaube, rund um Mut würden da vielleicht manche Leute das anziehen. Genau.
Ja. Ich schlag's mal vor.
auf jeden Fall, mach das. Es könnte nach vorne losgehen, ist, glaube ich, echt was. Oh Mann. Und das ist ja was ich auch bei mir selber erlebe. Diese Zweifel, Scheiße, machst du das jetzt so? Also wir haben gerade mit Sievert Emmen ein Haus gekauft, die Finanzierung war nicht ganz klar. Ja, also ist jetzt passt das alles, aber zuerst mal, muss erstmal ein Haus kaufen und in einer affenartigen Geschwindigkeit, also zwischen Erstbegehung Kaufbestätigung so 4 Monate. Und jetzt stolpern wir über immer mehr Sachen, die da drin kaputt gehen und so weiter und so fort. Und dann trotzdem weiter drauf zuzugehen, ist manchmal auch herausfordernd, genau. Und wenn der Gegenwind dann kommt und so, ich kann da ganz viel, aber es könnte ja nach vorne losgehen. Genau, also von daher ist es eine sehr coole Sache. Jele, wir sind, glaube ich, so in der Zielgeraden auf jeden Fall. Ich freue mich voll über den ganzen Input für Gründerinnen und Gründer, für Leute, die den Aufbruch wagen, wenn Gott zum Aufbruch ruft und die Unsicherheiten feiern lernen können. Also das nehme ich heute auf jeden Fall mit von dir und würde fast sagen, jetzt sind wir am Ende. Was ist dein letzter Gedanke?
ich glaube, es bleibt dabei. Es könnte nach vorne losgehen und grabe die Brunnen, aus denen du trinken willst.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.